Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Sounding Archives, klingende Archive, auch Klangarchive, lautete dieses Jahr das Thema des Lyrikfestivals Poetica in Köln. Die Eröffnungsveranstaltung am 2. Mai dauerte knapp 3,5 Stunden. Hören Sie in der Literatur eine stark gekürzte Fassung mit sehr überraschenden Gedichten.
We are ready for takeoff. Das Archiv, sagte Jacques Derrida, ist eine Frage der Zukunft, nicht der Vergangenheit. Poesie, schrieb die Lyrikerin Muriel Rukeyser, die vielleicht den ersten Zyklus dokumentarischer Lyrik im 20. Jahrhundert geschrieben hat, erweitert das Dokument. Schon immer haben Dichterinnen die Geschichte befragt, Quellenkunde betrieben. Da führen die politischen Umwälzungen seit dem Ende des Kalten Krieges, Zerstörung von Ressourcen im Klimawandel, der Vormarsch nationalistischer oder ethischer Narrative bis hin zu Krieg, vermehrt dazu, die Frage nach Archiven dokumentarisch und experimentell ins Gedicht zu drängen. Ins Gedicht drängt aber nicht nur eine enge, eine westlich geprägte Version von Archiven, die auf Dokumenten als externalisierten Wissensspeichern beruht, sondern ebenso ein Interesse für sogenannte nicht-archivische Archive, denen das sogenannte Repertoire, das heißt die verkörperte, performative Aufführung von Wissen und Erinnerung in Klang, in Lied, in Tanz, in Ritual, die Aufgabe der Wissensspeicher übernimmt. Die Poetica 7 möchte darum fragen, wie erweitern Gedichte aus der Welt heute das Archiv? Wie dechiffrieren sie, dokumentieren sie, wie bringen sie zu Gehör, was an traumatischem Gehalt zutage tritt. Und wenn, wie vielfach beschrieben, Gedichte selbst klingende Archive sind, wie erweitern sie dann unsere Vorstellung von Zeugnis, von Entzifferung der Welt, von Verstehen? Kann Klang als Kammer der Erinnerung, aber auch als Klammer der Erinnerung, retten, was in Archiven vergessen wird? Die Poetica 7 blickt auf die Welt und bringt einige mögliche Konstellationen, einige mögliche Antworten nach Köln. Es wird zu entdecken sein, wie beharrlich, wie widerständig, wie performativ, wie innovativ sich die zeitgenössische Lyrik mit der Vergangenheit und ihren Artefakten, seien es Objekte oder ephemere Artefakte, beschäftigen. Das Thema ist politisch und diese Gedichte sind auch vielfach experimentell und politisch. Und insofern ist diese Poetica eine Weiterführung der Poetica 6 mit dem Titel Widerstände mit dem Kurator Jan Wagner. Wagner bezeichnete in seiner Eröffnungsrede ein Gedicht als eine Kapsel voller Freiheit. Und er sagte, Zitat, aber gibt es Zeiten und sind dies unsere Zeiten, in denen die Sprache des Gedichts eindeutiger, in denen es unmissverständliche Gegenrede werden muss, Kritik der Zustände. und liefe es bei der Berührung mit der Tagespolitik Gefahr, selbst mit dem Tag zu vergehen. Zitat Ende. Ja, möchte man rufen, ja und ja, Gedichte müssen unmissverständliche Gegenrede sein in dieser Zeit, und doch heißt das nicht, dass sie eindeutig sein müssen, und es heißt auch nicht, wie wir bei dieser Poetiker sehen werden, dass diese Gegenrede sich auf Tagespolitik bezieht, jedenfalls nicht im engeren Sinne. Auch wenn der Krieg in der Ukraine nicht wegzudenken ist aus unseren Gesprächen und unseren Gedanken. Denn auch wenn Gedichte unmissverständliche Gegenrede sind, an unserer unmissverständlichen Fürrede für die Ukraine besteht kein Zweifel. Wir solidarisieren uns mit ihr und mit dem Recht auf Widerstand gegen einen imperialen Aggressor. Die Texte der vor 2 Jahren eingeladenen, 2020 eingeladenen Autorin beschäftigen sich jedoch häufig mit zurückliegenden Tagen, mit Konflikten oder den Auswirkungen von Konflikten auf heute. Sie graben in Archiven, in Briefen, in Fotos, in Zeitzeugenberichten, in der Erde, in Flüssen, in ausgetrockneten Flussbetten. Sie reden mit Stimmen, sie bringen zu Gehör, was zwischen Aktendeckeln, Erdschichten oder an den schartigen Worträndern früherer Generationen lagert. Man wird vielleicht nach dieser Woche anders darüber nachdenken, den Begriff des Politischen im Gedicht erweitern zu wollen. Man wird über Formen nachdenken, über Experimente. Vielleicht werden es ähnliche Formen sein, mit denen die Lyrik in den kommenden Jahren reagiert auf das, was gerade passiert. Bei dieser Poetiker wird man auch in Berührung gekommen sein mit Geschichten und Archiven aus anderen Teilen der Welt und auch Heilsames lernen über die Widerstandskraft der Sprache, die Spielfreudigkeit und die Erfindungsgabe der Dichterinnen in der Welt. Ja, das Gedicht ist eine Kapsel, eine Zeitkapsel auch, aber sie öffnet sich im Moment der Berührung, des Lesens, des aktiven Mitlesens und gemeinsamen Aushandelns von Sprache, das Hoffnung freisetzt. Ein gemeinsames Handeln ist auch diese Poetiker, die ohne die fantastische Arbeit des Teams nicht denkbar wäre. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich Michaela Predeig, Günter Blamberger, Amelie Lisa und Alex Antonia, dem ganzen Team, Semra natürlich auch danken für ihre Unterstützung und ihre tolle Organisation. And now, please welcome with me the first 4 poets of this evening, Miret Gebede, Carla Sotoroman, Maria Stepanova and Anja Utla. Die erste Autorin, Miret Gebede, ist eine äthiopische Künstlerin und Dichterin, die ich einmal kennengelernt habe bei einem Workshop, Poetry und Jazz Workshop mit dem Studio Olafur Eliasson in Berlin, wo wir uns gegenseitig nachgedichtet haben, aber auch aufgetreten sind und improvisiert haben und wo ich zum ersten Mal ganz verzaubert den Klang des Amharischen gehört habe, den Sie auch gleich hören werden. Miret ist Mitbegründerin der Tobia Poetic Jazz Group in Addis Abeba, die kollaborative Workshops und Auftritte organisiert. Und ihre Gedichte sind veröffentlicht in der großartigen Anthologie, die auch ganz viele Essays und verschiedene Gruppenübersetzungen beinhaltet. Poetry, Jazz, Wax and Gold. Unglaublich toll grafisch gestaltetes Buch. Aber auch in der Anthologie Songs We Learn from Trees, an Anthology of Ethiopian Amharic Poetry, die gerade jetzt in England auf Tour geht. Und Miret ist aber bei uns. She's here with us and not in London. And she's working. Sie arbeitet in Wien, wo sie lebt, an einer Arbeit Conversing with Silence, über Schweigen, Stille und Verschweigen. Und jetzt hören Sie selbst daraus einen Auszug in der Übersetzung von Rieke Schäffler. Miret, please take it away.
Dieses Gedicht handelt, ist das Gegenteil und das Gleiche wie Mirets Gedicht. Inhalt und Veränderung werden vermischt. Dieses Gedicht entsteht durch das, was es sagt, dass es ist, wenn es fragt, Geliebte, Stadt, was bist du so still?
በጸጥታ መሃል አርምሞ ለሰማ ጸጥታ ወጋለው ሚኒሊክ እንዳለው አሁን አንተና እኔ ከሰማነው ሁላ የትኛው ተወዶ የትኛው ተጠላ
Dieses Gedicht spricht von Menelik, dem König, von Gold und Ideen, Butter, Stolz und Milch. Dieses Gedicht lässt Verstimmtes, Geschichte in sich, lässt die Stille nicht zu, nimmt sie auf. Dieses Gedicht ruft nach allen Bürgerinnen und Bürgern einer Stadt, als seien sie einer oder eine. Dieses Gedicht ist selbst eine Stadt, eine Sage, die nach Worten klagt, um für Verlorene auf Wahrheit zu bauen, mit Wegen, Häusern, Hühnern, Kühltruhen, Händen und dem sanften Mond, mit Abendlicht und Zähnen, Zungen, Zäunen und
Injera-Brot.
Diese Stadt, sie brütet, hütet sich, fragt nach den Stimmen. Wieso sind sie so still? Dieses Gedicht ist voller Liebe. Es beruht auf Klängen, Kehllauten, einem warmen Vokal und sehr vielen Is. Dieses Gedicht ist Addis Abeba, ist Ankara, Athen, Alabama, Jakarta, aber auch Wien. Es schämt sich nicht. Es trägt das Gold, von dem es spricht. Dieses Gedicht handelt, wie Butter, Sahne und Milch, vom richtigen Filtern und Schütteln, vom Freischütteln, Aufschütteln, Ausschütteln, Umschütteln, Wachschütteln, Nachschütteln, Vorschütteln, Vollschütteln, Voll. Dieses Gedicht fragt nach Königen wie nach großen Ideen. Es macht die Stimmen zum König. Macht mächtig, Macht Macht. Es handelt vom Handeln aus der Stille. Dieses Gedicht ist nicht still.
Amesagnalo, Katharina. Thank you.
Thank you so much for coming. And we look forward to it. Bye. Thank you. Mit Schweigen, Verschweigen, Verschwinden und auch Widerstand beschäftigt sich auch unser nächster Gast, der chilenische Schriftsteller, Lyriker und Wissenschaftler Carlos Soto Román. Er veröffentlichte eine Vielzahl von Gedichtbänden in Chile und in den USA, wo er fünf Jahre in Philadelphia gelebt hat. Während bei Mire die Stille als akustische Zensur im Raum steht, spielt sich bei Carlos vieles im Schriftbild ab, auf der Seite, auf dem Raum einer Seite, einer Aktennotiz zum Beispiel, die zum Echoraum historischer Lücken wird. So kollagiert er für das Chile Project Reclassified Akten aus dem Bestand der CIA zu US-amerikanischer Einflussnahme in Chile. Geschwärzte Balken sind hier ebenso beredt wie einzelne Worte oder der Weißraum der Seite. Man kann die wunderbar in der Poetica-Anthologie sehen oder auch lesen. Mit seiner Poetik der radikalen Neuordnung von Archivmaterial stellt er sich bewusst in die Tradition der dokumentarischen Poesie, unter anderem von Heimrand Becker. Und das nicht nur als Dichter, sondern auch als Übersetzer, denn er ist der erste spanische Übersetzer von Charles Resnikovs Gedichtband Holocaust, der aus Zeugenaussagen aus den Nürnberger Prozessen basiert. Sein eigener Gedichtband Once, 11, bezieht sich auf den 11. September 1973, den Tag, an dem Pinochet sich an die Macht putschte und eine brutale Militärdiktatur installierte. Bis auf das Anfangs- und das Schlussgedicht des Bandes, der in einer Auswahl jetzt auch auf Deutsch vorliegt, übersetzt von Timo Berger, sind alle anderen Texte aus diesem Buch aus Gesetzestexten, aus Zeugenaussagen, aus Berichten und anderen Quellen zusammengestellt. Das Ergebnis ist eine Reflexion über die Sprache der Gewalt und die kollektive Erinnerung. Carlos, por favor.
Hay dos sonidos de los cuales debes saber. El sonido propiamente tal y la ausencia de él, un simple asunto de forma y contenido.
Bei zwei Klängen musst du unterscheiden zwischen dem eigentlichen Klang und seinem Ausbleiben. Eine einfache Frage von Form und Inhalt, der Schrei und die Stille, die darauf folgt, und die Stille und der Schrei, der ihr vorangeht. Verleiht die Stille, die den Schrei umgibt, ihm Form Oder wird die Stille verstärkt durch den Schrei zwischen Stille und Stille?
Thank you so much, Carlos.
Thank you.
Thank you. In einem vielbeachteten Statement in der Financial Times und dann in der Schweizer Wochenzeitung verurteilt die russische Autorin Maria Stepanova den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und die Indienstnahme archaischer Vergangenheiten für blutrünstige imperiale Visionen. Sie schreibt, Zitat, in Russland sagt man, die Toten greifen nach den Lebenden. Und in diesem Fall sind es tote Ideen und Vorstellungen, in die, wie in einem Horrorfilm, neues Blut strömt. Maria Stepanova kennt sich aus mit den dunklen Gruben alter Ideen. Das Werk der engagierten Lyrikerin, Autorin und Publizistin beschäftigt sich seit Jahren mit der anhaltenden Gewalt in der Vergangenheit und der Gegenwart ihres Landes, den gefräßigen Dämonen nicht aufgearbeiteter historischer Verflechtung. So in dem Roman Nach dem Gedächtnis auf Deutsch, das ist der deutsche Titel, für den sie ausgezeichnet wurde, gemeinsam mit ihrer Übersetzerin Olga Radetzkaya, dem Brücke-Preis Berlin und für die englische Übersetzung nominiert für den International Booker Prize. Aber auch in ihrer bildstarken und formenreichen Poesie befragt Stepanova die Reste und Lücken postsowjetischer Erinnerung und reflektiert dabei auch das Stimmenreden der Dichtung. Sie ist außerdem seit 2012 Chefredakteurin von kolter.ru, einem unabhängigen Portal mit Schwerpunkt Kultur und politisches Feuilleton, das aber auch nach der Verabschiedung des Gesetzes in Russland am 22. März zur Kriminalisierung sogenannter Falschinformationen abgestellt wurde. Wegen einer Covid-Erkrankung konnte Maria Stepanova kurzfristig nicht anreisen. Sie musste noch einen Tag wegen der Quarantäne ranhängen und kommt erst morgen nach Köln. Wir werden heute ihre Gedichte vorgetragen hören auf Russisch von der Übersetzerin Katharina Naubutowitsch. Vielen, vielen Dank, dass du das übernimmst. Bitte, Katharina.
Тело возвращается. М. Я сказал, говорит поэзия и знает, что говорит.
Der Körper kehrt wieder. M. Ich habe gesagt, spricht die Dichtung, und sie weiß, wovon sie redet. Ich habe gesagt, ihr seid Götter, ihr alle seid Söhne des Höchsten und fallt wie die letzten Idioten, wie gewöhnliche Fürsten und Heerführer, Politiker, Aristokraten, desgleichen Vertreter des Großbürgertums, wie gewöhnliche Sterbliche, als wäre nichts leichter als Fall und Zerfall. Andauernd sterbt ihr, als wäre das ganz normal. Vielleicht reißt ihr euch mal zusammen, strengt euch ein bisschen an, sagt die Dichtung von unter der Erde, den Schilfhalm im Mund.
Bei Maria Stepanova spricht die Dichtung aus der Erde durch einen Schilfhalm. Und das erinnert mich immer an ein europäisches Märchen, das es in ganz verschiedenen Kulturen gibt. Und es manchmal heißt die Knochenflöte und manchmal der singende Knochen, wo an der Stelle eines Brudermords ein Rohr wächst und wenn man es schneidet und daraus eine Flöte macht, singt es die Wahrheit. Darüber werde ich dann auch mit dir sprechen, hoffentlich. Ich weiß nicht, ob Anja Utler dieses Märchen kennt, aber auch in den Texten unserer nächsten Autorin, eine vielfach ausgezeichnete Lyrikerin, Essayistin und Übersetzerin, spielen untergründig immer Märchen, Mythen, Fabeln und das fremdsingende Sprießen oder das fremdsprießende Singen der Erinnerung eine Rolle. Anja Utler schrieb einmal, mir scheint, dass die Dichtung, wenn sie gelingt, einer der Orte ist, wo die frühe Hoffnung des Kommunizierens noch herumspukt. In ihrer Dichtung geistert die Hoffnung auf das Kommunizieren durch Klangschichten und fein verästelte Bezüge, durchleuchtet Wortsedimente und ringt dabei seit dem ersten Band, aus dem wir gleich hören werden, auch um eine ökologische Perspektive, nämlich wie dichterisch zu sprechen sei angesichts unserer Verpflichtung mit allem, was uns umgibt.
Entgegenzustehen. Eine Verflechtung in 9 Teilen. 1. Ja, wieder und wieder entwrungen sich, immer bloß bin murmeln, bin wie versehrt werden, roh unterm Flimmerhaar, roh. 2. vernehmen, zerfurchen. Nur an den Schürfstellen ausgelöst stehen, spüren, drifte schon, schlingere dir zu durchs zerklüftete, höre. Du sprichst mir vom Abraum, den Halden vom Aufpflanzen, Windroserat vom Rotieren sprichst, glänzendes Rotorblatt sagst du, es schlingert, ja schlingere wie Armflügel, pflügt sich den Rücken, ja Furcht. Durch die Erdrauch, die Taubnesselfelder und stumpft, erst am Schulterblatt ab. Drei, lösen, sich eingraben. Wie ins Wuchernde einfinden, wollen sich haspeln, entgegen sich auflegen, fiedern wie werden, zur Netzhaut, für Furchen, für Flöze und gänzlich sich aufspinnen, netznervig werden, so zittern dein Gitterblick, sehe, du ragst, du sprichst, sein wie hineingewirkt, Wunden ins Nervenstrang, Dickicht aus Taubnessel, Erdrauch, ein Pochen, vergesse, ja höre, vernehme nicht mehr. Vier. Entgegen, entrinnen. Verspüre nur, taumle, ja murmle, ein murmelnder Bachlauf, so heißt es, nicht kennen, ja vielmehr entgegen, zu stürzen sich, schließlich zu rinnen, zu rieseln beginnen, ergießen sich sperrende Kiefer bis tief in die Niederung, Talsohle heißt es, wie eingeschleust sein aus dem Speichel ins Bachbett, Entlastungsgerinne, entzickert gemündet in schlingende, flutende, fransenmeandernde Adern sich aus, Richtung Talsperre, Jochbein, ja gurgeln und stockt, stottert, fängt sich an Reuseners Hornblatt, gezähnt, flutet im gerodeten Mund. Fünf, Stockung. Und dennoch erinnere. Nein, ich vergesse nicht. Teichwirtschaft heißt es. Ich sehe, da hängen Gewässerstufen für Karpfen, Forellenzucht ausgehoben, den Winter lang bleiben sie abgelassen. Die Ufer, der Schlamm, sie starren, sie gleißen im Frost und ich stehe natürlich nicht lang dort.
Vielen Dank, Anja.
Yeah. Vielen Dank. Philipp Plessmann. Die erste Autorin dieser Runde ist Cecilia Vicuña. Als ich Cecilia Vicuña das erste Mal traf, da war ich gleich mit ihr verwickelt. Denn beim Literaturfestival Audiatur in Bergen 2014, wo wir eingeladen waren, da hatte sie singend und rezitierend durch das Publikum lange Wollfäden gezogen und uns so alle zusammen in eine atmende Kipo-Skulptur verwandelt. Es war wunderbar. Seit vielen Jahren arbeitet Cecilia mit dieser Kipo, mit dieser Knotenschrift der Inkas, ein erstes Archiv, das sie erforscht und aktualisiert in Poesie, Skulptur und Performance. Das sind also, ihr Werk ist quasi eine dreidimensionale Poesie. Gerade wurde sie ausgezeichnet mit dem Goldenen Löwen der Biennale in Venedig für ihr Lebenswerk. Und im Mai eröffnet eine Soloausstellung im Guggenheim in New York, wo sie die letzten 40 Jahre gelebt hat. Diese Ausstellung beschäftigt sich mit Themen Erinnerung, Sprache, Wissenschaft und indigener Spiritualität. Alles Themen, die auch immer in ihrer Dichtung seit Jahren eine Rolle spielt. Seit den 70er Jahren beschäftigt sie sich auch mit dezidiert klimapolitischen Fragen, kritisiert die Privatisierung der Wasserressourcen in Chile, Zerstörung der Artenvielfalt, neoliberale Ausbeutung und Umweltverschmutzung, kurz Patriarchy and Capitalism. Ihre poetische Arbeit ist nicht nur wortwörtlich verflochten mit den anderen künstlerischen Arbeiten, sondern auch Sprachen mischt sie, verflicht sie, Spanisch, Englisch, indigene Sprachen. Heute hören wir von ihr einen Text, der anlässlich einer Performance in Wisconsin entstand, kurz nach dem 11. September 2001. Und es ist bezeichnend für ihre Poetik, dass sie die großen Gesten scheut und einer kleinen, nahen Erinnerung den Bezug zum aktuellen Geschehen herstellt. Thank you very much, Cecilia, for coming. Please.
This story is a very sad, sad story. The story itself is sad, knowing that it's a story that is not really perceived, seen or heard as a story.
Dies ist eine sehr traurige Geschichte und ein paar Straßen von mir zu Hause weg, eigentlich bloß anderthalb Blocks entfernt, hat sich diese Geschichte tatsächlich zugetragen. Ein ecuadorianischer Einwanderarbeiter grub eine Grube für die Con Edison Stromwerke. Und anscheinend war er sehr müde und machte ein Nickerchen am Ende der Grube. Und einer seiner Kollegen kam mit diesem riesigen Gerät mit tonnenweise Schutt. Und niemand hatte den kleinen Gastarbeiter bemerkt, der dort unten schlief und man schüttete den ganzen Schutt auf ihn drauf. Niemand merkte, dass er fehlte. Niemand, keiner seiner Kollegen vermisste ihn. Sie füllten die Grube, verschlossen sie mit Zement. Es wurde Abend und zu Hause wurde er von seinem Bruder vermisst. Und sein Bruder ging zur Baustelle und sagte, wo ist mein Bruder Louis? Dein Bruder Louis, man erinnerte sich nicht einmal an ihn. Und das ist sehr bezeichnend, denn das ist so unsere Lage, die Lage der kleinen, dunkelhäutigen Leute. Man bemerkt nicht einmal, ob wir da sind oder ob wir nicht da sind. Und dieser Mann, der Bruder, beharrte darauf. Er ist hier in der Grube. Und man widersprach ihm heftig und sagte, nein, nein, da ist er nicht. Wahrscheinlich ist er abgehauen. Er ist woanders hingegangen. Falls er hier war, erinnern wir uns nicht. Sie stritten die ganze Sache ab. Während er drängte und drängte und drängte, bis sie schließlich die Grube öffneten und voilà. Louis, zermalmt, einfach so. Natürlich war er tot. Dieses Gedicht ist also in Erinnerung an Louis Gomez. Bauschutt und vergessen. Träume, schwer Verletzte, der lebend Beigesetzte, der zermalmte Mann, ohne Körper, ohne Weste, durch den Lärm wetzend, der zermalmte Mann, durch den Lärm wetzend, vergessener Schutt, du verwundeter Traum, lebendig entsorgt, zerstörter Mann, kein Körper, keine Wärme, durchquerender Lärm, entsorgter Mann, du wurdest zerstört.
Thank you, Cecilia. Unser nächster Gast ist der Dichter, Musiker und Kritiker und Betreiber eines Independent-Labels, Yan Yun aus Beijing. Er ist eine zentrale Figur in der musikalischen Underground-Szene Chinas. Er vermischt die Grenzen zwischen künstlerischen Genres, das werden wir auch im Laufe dieser Poetiker öfter erleben, arbeitet an improvisierter Musik und experimenteller Musik unter Verwendung von Lyrik, aber auch von Feedbacks, Field Recordings, Stimme, Sound und Umgebung. Er war 2017 Gast des Berliner Künstlerprogramms DAD und damals konnte man auch etwas erleben, wie er sozusagen im Raum improvisiert mit dem Living Room Tour Project, wo er zum Menschen nach Hause gegangen ist und mit dem, was vorhanden war, Musik und Poesie kreiert hat. Seine Gedichte sind oft mit Kalenderdaten überschrieben, sie haben also sozusagen dieses Archiv der Gegenwart. Er ist ein Chronist surrealer oder manchmal hyperrealer Gleichzeitigkeiten. Wenn das Datum dieses Kalendereintrags auch den Zeitpunkt eines historischen wichtigen Jahrestags berührt, wie das, was wir heute hören werden, dann sind die aufgezeichneten Nebensächlichkeiten zugleich das Archiv einer Abwesenheit von Menschen, von Worten oder von einer Sprache, die untersagt wurde. Yan Yun hat einmal gesagt, dass in China heute entweder alle Gedichte politisch sind oder es gibt keine politischen Gedichte. Gedichte zu schreiben ist an sich ein politischer Akt. Wir werden heute ein paar Gedichte hören in deutscher Übersetzung von Lea Schneider, die in der Anthologie China Box, neue Lyrik aus der Volksrepublik erschienen sind und auch in dem kleinen Gedichtband Internationaler Tag der Reparatur. Thank you so much, Yan. Take it away.
Thank you.
5. Juni, 1. Wenn es keine Worte gibt, wie soll ich dann dieses Jahr das Massaker beginnen? Unter der brutheißen Klimaanlage sitzen 100 Studenten in einem Zug, der Beijing verlässt. 2. Wenn ich die Bücher anderer Leute umschreibe, fliegen kleine schwarze Dinge von ihren Seiten auf. Sämtliche Mücken in Shenzhen haben denselben Nachnamen. Eine Bibliothek des Blutverlusts. Viel Glück für euren Flug und Tod. 8. Juli, schweißgetränkt. Doch nur ein bisschen Regen, ein paar Gardinen, ein endloser Schwall Wohnviertel, der das Brachland verbraucht. Ein konterrevolutionäres Lied spielt den Kopfstandmachern. Das Warten erledige ich allein. Ich gehe zurück nach gestern und mache den letzten Anruf nochmal.
Hi, Jan. That was an amazing performance. Thank you. Für mein Thema habe ich sehr weit recherchiert. Dokumentarische Poesie, Klang, Archive, ephemere Archive, Repertoire. Und irgendwann wusste ich, dass dieses Thema, nicht nur weil die Autorinnen selber mit verschiedenen Disziplinen arbeiten, Genregrenzen überschreiten, sondern das Thema muss selber Disziplinen überschreiten. Dass man die Lyrik, die sozusagen mit Archiven arbeitet, am besten in der Zusammenschau auch mit anderen Genres denkt. Mit Klangkunst, mit Prosa, mit Bild. Der Kunst. Und so stieß ich dann auf die Arbeit von Ian Bailey, eine Soundkünstlerin und DJ aus London, die in ihren Kompositionen gesammelt Musik, Klanglandschaften und Archive bearbeitet. Und seit 2017 entwickelt sie auch eine künstlerische Workshop-Reihe mit dem Titel Sonic Autobiographies, die Community Work, Traumaarbeit und Shared Listening verbindet. Und ich freue mich sehr, dass sie sich auf das Experiment eingelassen hat, hierher zu kommen und die Autoren zu begleiten und mit den Autorinnen einen öffentlichen Sonic Autobiographies Workshop zu machen. Aber eben auch ihre eigene Arbeit mit Archiven. Und wir werden jetzt ein Stück hören und thank you, Ain, and then we'll listen to your piece.
Sullen and dangerous. Sad, senile,
sad, sad and sad, downcast,
dull,
agitated
sad,
and
miserable,
very downcast,
sullen and morose, depressed, teary and stolid, dull, vacant, maniacal, bright, excited, wild, vacant, downcast, lowering, furtive and suspicious, wistful, excited and talkative, startled, loquacious and restless, sad, wretched and woebegone, wild, incoherent and rambling, sad, wild and excited, negative, vacant and lost, furtive, dull and vacant, wild, sad, excited and wild, dejected, sullen and stupid, agitated, wild and raving, agitated and distressed, agitated, sad, discontented, dull and heavy, tearful,
wild and excited,
wild and excited, sad and haggard and careworn, sad, furtive, anxious, stupid,
dejected and suspicious, vacant,
agitated and distressed, heavy and stolid, dull and stupid, sullen, dull,
heavy and vacant,
sad and wistful, furtive,
dull and listless,
heavy and wild stolid, and staring,
sad
and tearful,
dejected, furtive and suspicious,
comatose,
melancholic,
sad, dejected and sad,
heavy and
haggard,
stupid,
and
haggard,
anxious,
and sad,
heavy and stupid,
haggard and sad,
vacant,
sad,
imbecile,
and sad,
vacant,
onions,
probably anxious,
furtive, wild,
vacant
and
sad,
and
furtive and suspicious,
excited
and vacant,
sad,
morose, sullen, furtive,
sad,
sad,
imbecile,
wistful,
sad, suspicious,
staring,
demented,
haggard,
sad,
careworn,
downcast,
dull and
sad,
and sorrowful,
wild,
furtive and suspicious, haggard and anxious,
vacant,
sad,
and
terrified and haggard, vacant,
acute,
very sad,
heavy,
wild and dejected, vacant,
sad,
wild, vacant,
downcast,
wild and excited,
and
sad,
sullen
and very sad,
and
bright and cheerful, morose and sullen, confused, heavy and dull,
vacant,
sullen and wild and excited,
wild,
heavy and stolid,
sad,
sad and careworn, wild, suspicious and furtive,
wild,
jocose and cheerful, furtive,
vacant and excited,
extremely downcast,
dejected,
sad, agitated and distressed,
wild and excited,
haggard
and
melancholic and tearful,
furtive,
dejected and sad,
suspiciously
and weak-minded,
furtive,
suspicious,
dejected, agitated, sad,
heavy and vacant,
excited, dejected,
sad,
maniacal, downcast,
stupid,
wild and excited,
vacant, morose,
vacant,
sullen and morose,
heavy,
wild, haggard and sad,
suspicious,
wild and excited,
wild, sad,
disturbed and agitated, stolid and indifferent,
suspicious,
stupid, dazed and confused,
excited,
sad and sorrowful,
downcast,
fixed and staring,
sad,
stupid and dull,
excited, demented,
emotional.
Thank you. So the piece, the composition was called Furtive, Furtive and Suspicious. I'm just going to give a rough translation of German, Lauernd, Lauernd und Verdächtig. Thank you so much. Okay, thanks,
Thank you.
Ein.
Thank you.
Okay. Ein neuer Ton, ein neues Genre kommt in die Welt, wenn sich das, was der Fall ist, nicht mehr in der vertrauten, alten Sprache sagen lässt. So Karl Schlögel 2013 in seiner Laudatio auf die Friedenspreisträgerin und spätere Nobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch. Das neue Genre war der dokumentarische Roman oder Roman in Stimmen,
Der Krieg hat kein weibliches Gesicht von 1987, für den Alexejewitsch um die 500 Tonbandprotokolle mit Gesprächen sammelte, um das Leiden und die Kraft sowjetischer Soldatinnen im Zweiten Weltkrieg zu dokumentieren. Geboren in der Sowjetrepublik Ukraine und aufgewachsen in der Sowjetrepublik Weißrussland, gilt sie heute als eine der prägendsten Vertreterinnen der dokumentarischen Literatur. Für Zinkjungen, den Roman aus den 1992, interviewte sie Veteranen des Afghanistan-Kriegs und Second Handside dokumentiert Biografien auf den Trümmern des Sozialismus und den unaufgearbeiteten Erschütterungen stalinistischer Gewalt. Die Autorin schreibt in russischer Sprache und lebt seit 2020 in Berlin. Sie wird heute Abend einen Auszug aus Zinkjungen lesen. Die Übersetzung aus dem Russischen wurde von Ingeborg Kolinke und Ganna-Maria Braungart besorgt. Und im Gespräch wird sie von der wunderbaren Übersetzerin Katharina Nabotowitsch gedolmetscht. Bitte schön, Svetlana. Пожалуйста.
20 сентября. Видела бой. Три солдата убиты. Вечером все ужинали.
20. September. Ich habe ein Gefecht gesehen. Drei Soldaten wurden getötet. Am Abend saßen alle beim Essen, doch sie redeten nicht vom Gefecht und nicht von den Toten, obwohl sie ganz in der Nähe lagen. Das Recht des Menschen, nicht zu töten, nicht töten zu lernen, das steht in keiner Verfassung. Und dennoch, in welcher Sprache reden wir mit uns selbst, mit anderen? Ich mag die mündliche Sprache, sie ist unbelastet, entfesselt. Alles schweift frei herum, Syntax, Intonation, Akzente. Und das Gefühl wird genau wiedergegeben. Ich beobachte das Gefühl, nicht das Ereignis. Wie sich unsere Gefühle entwickeln, nicht die Ereignisse. Vielleicht ähnelt das, was ich tue, der Arbeit eines Historikers. Aber ich bin eine Historikerin des Spurlosen. Was geschieht mit großen Ereignissen? Sie gehen in die Geschichte ein, die kleinen aber, die jedoch für den kleinen Menschen die wichtigsten sind, verschwinden spurlos. Heute erzählte mir ein Junge, er wirkte so zart und kränklich, dass er kaum wie ein Soldat aussah, wie ungewohnt und zugleich aufregend es sei, gemeinsam zu töten. Und wie schrecklich, jemanden zu erschießen. Wird das etwa von Historikern festgehalten? Unbeirrt arbeite ich von Buch zu Buch an ein und derselben Aufgabe. Die Geschichte auf den Menschen herunterzubrechen. Ich dachte, es sei unmöglich, im Krieg ein Buch über den Krieg zu schreiben, wegen der vielen Hemmnisse, Mitleid, Hass, körperlicher Schmerz, Freundschaft. Ein Brief von zu Hause, der den unbändigen Willen zum Leben weckt. Sie erzählen mir, sie bemühten sich beim Töten nicht einmal einem Kamel in die Augen zu sehen. Hier gibt es keine Atheisten und alle sind abergläubisch.
Frau Alexejewitsch, vielen, vielen Dank. Im Werk der amerikanisch-koreanischen Autorin Donmi Chae gehen wir jetzt in eine andere Region. Wir gehen in die Region Nord- und Südkorea und ganz speziell in die DMZ, in die demilitarisierte Zone zwischen beiden Ländern. Donmi Chaes Werk ist, sie ist als Übersetzerin tätig und auch als Autorin. Und ihr Werk ist eines, das mich seit langer Zeit inspiriert, auch zu gucken, was ist das mit dem dokumentarischen Experiment, das Autoren heutzutage anstellen. Denn in ihren Büchern werden die politischen Themen des gespaltenen Südkoreas, die traumatischen Verästelungen der Korea- und Vietnamkriege und der kolonial oder wie sie sagt, neokolonialen Politik Amerikas verflochten mit der eigenen Geschichte, aber auch der Geschichte des Vaters, der Kriegsfotograf war und mit dessen Archiv, aber auch dessen Abwesenheiten sie in ihren Büchern arbeitet. Für den Gedichtband DMZ Colony wurde sie mit dem National Book Award for Poetry in den USA ausgezeichnet. Und was ich noch erwähnen möchte, ist, dass sie auch eine ausgezeichnete und bepreiste Übersetzerin ist koreanischer Lyrik. Wonderful to have you here. Please, Donmi.
I grew up in South Korea during the US-backed military dictatorship.
DMZ Colony. Ich bin in Südkorea aufgewachsen, während der von den USA protegierten Militärdiktatur. Ich kam auf die Welt, ein Jahr nachdem General Park Chung-hee sich an die Macht geputscht hatte. Mein Vater filmte den Tag, als das Kriegsrecht vor dem Rathaus von Seoul ausgerufen wurde. Damals arbeitete er als freier Fotojournalist für United Press International. Der salutierende Leutnant ist einer von Parks Kollaborateuren, der Mann im Hintergrund. Unter dem Fenster rechts mit dem kleinen Fotoapparat vorm Gesicht ist wahrscheinlich ein Polizist oder Geheimdienstoffizier. Mein Vater steht links unten, die Filmkamera in der Hand. Nach der Parade wurde er kurz in das Gebäude geführt, wo er Park von Angesicht zu Angesicht begegnete. Mein Vater sagt, er habe keine Angst gehabt. Er sagt, er habe auch vor Ri Singman, dem vorherigen Diktator, keine Angst gehabt. Er habe damals vor nichts Angst gehabt, sagt er. Stattdessen beklagte er sich bei Park über die Nachrichtenzensur. An diesem Tag gelangte sein Film über den Flughafen Gimpo nach Tokio. Seine Aufnahmen verbreiteten sich in der ganzen Welt. Da ich ein Kind war, habe ich keine eigene Erinnerung an diesen ruchlosen Tag, nur die meines Vaters. Erinnerung der Erinnerung, Erinnerungskind. Mein Erinnern haust im Inneren der Kamera meines Vaters, an dem Ort, wo es geboren wurde, wo meine Netzhaut sich mit der meines Vaters überlagert. Als ich alt genug war, begleitete ich meine Mutter jedes Mal zum Flughafen, wenn mein Vater alle 3 oder 4 Monate aus Vietnam nach Hause zurückkehrte. Sich überlagernde Erinnerungen sehnen sich immer nach Rückkehr der Erinnerung.
Overlapping memory always longs for return, the return of a memory.
Thank you so much. We finde es ganz toll, dass Sie alle noch hier sind. Wir haben ein großartiges Programm und Sie haben es fast bis zum Schluss gehört. Jetzt kommen wir zum letzten Autor des Abends. Fistong Mwanza Mojila, ein Romancier und Lyriker und Theaterautor, der in Graz lebt, aber im Kongo geboren wurde und von dort nicht nur einen Rhythmus mitgebracht hat, sondern auch den Fluss, den Kongo-Fluss, über den wir hören werden, zumindest sein mentales und körperliches Abbild. Fistongs Debütroman ist vielleicht am bekanntesten, Tram 83, wurde in viele Sprachen übersetzt, für den Man Booker International Preis nominiert und für die deutsche Übersetzung erhielt er zusammen mit seinen Übersetzerinnen Katharina Meyer und Lena Müller den Internationalen Literaturpreis der Haus der Kulturen der Welt. Wir hören heute einen Ausschnitt aus dem Gedichtband Le Fleuve dans le Ventre. Entschuldigung, mein Französisch ist nicht so gut. Der Fluss im Bauch, erschien in einer wunderschönen bilingualen Ausgabe, die Sie auch auf dem Büchertisch hoffentlich finden, von Ludwig Hartinger. Es ist ein Langgedicht, das in vielen nummerierten Einträgen den Kongo-Fluss und den Körper als widersprüchliche Quelle von Leben, Kraft und Community besingt, aber auch als Grabstätte, vielleicht als Archivstätte kolonialer und postkolonialer Zerstörung. Und jetzt freue ich mich auf diesen letzten Vortrag. Fiston.
Solitude 61. Dans mon ventre, dans mon ventre, dans mon ventre, c'est convulse en fleuve, bougre et fainéant, sale et immense, lugubre et vilain, un fleuve, un fleuve, un fleuve. Un fleuve en état avancé de dysenterie.
In meinem Bauch krümmt sich ein Fluss, gutmütig und träge, dreckig und mächtig, düster und böse. Ein Fluss im fortgeschrittenen Stadium der Ruhe.
Fiston Mwanza Mujila, wunderbar, wunderschön. Wir freuen uns sehr auf die Lesung mit dir. Poetica 7.
Uliana Wolf, Kuratorin der Poetica in Köln, führte am 2. Mai durch die Eröffnungsveranstaltung. Sie stellte vor Svetlana Alexejewitsch, Ain Bailey, Don Mi Choi, Jan Yun, Miret Kebede, Fiston Mwanza Mujila, Carlos Soto Roman, Maria Stepanova, Anja Utler und Cecilia Vicuña. Die Übersetzungen der Gedichte lasen Sophia Burtscher und Katharina Schmalenberg sowie Philipp Plessmann, der den Abend auch musikalisch begleitete. Auf der Homepage von Deutschlandfunk Kultur finden Sie auch den dreistündigen Mitschnitt der Poetica-Eröffnungsveranstaltung. Redaktion Jörg Platt.